HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Ich bekomme jeden Tag Anfragen, die Frauen suchen händeringend eine Hebamme.
Ich habe mindestens 2 Anfragen pro Tag, die ich zurückweisen muss. Es ist ein Trauerspiel, es zerbricht mir das Herz, es fällt mir jedes Mal neu schwer, den Frauen abzusagen.
Es ist halt auch irgendwann wirklich deprimierend, immer nur die Absagen zu bekommen. Und irgendwann habe ich dann auch einfach da gesessen und habe angefangen zu heulen. Das ist schon, ja, ein trauriges Erlebnis.
Es hängt daran, dass immer mehr geburtshilfliche Angebote schließen. Ob das nun jetzt Krankenhäuser oder Geburtshäuser oder Hebammen, die Hausgeburten anbieten, sind.
Du hast einen enormen Druck auf Arbeit. Du bist im Schichtdienst tätig, hast eine sehr hohe Verantwortung, die einfach nicht entlohnt wird.
Das heißt, wir zahlen tatsächlich heute 80% mehr an Haftpflichtversicherung als noch vor 2 Jahren.
Viele Hebammen hören auf und sagen nicht zu den Konditionen, ich kann so nicht weiterarbeiten.
Ich finde, unser Land braucht Hebammen. Hebammen unterstützen die Familien dabei, dass sie gesund ins Familienleben starten können.
Das ist ja ein Riesenverlust.
Lieber Jens, wir müssen reden, steht auf einer Postkarte. Letzte Woche bin ich 620 Kilometer gefahren, habe 50 Stunden gearbeitet. Ich muss monatlich 8 Frauen betreuen, um mich und meine Familie zu finanzieren. Und ich musste 9 Schwangeren absagen, weil ich bis Sommer ausgebucht bin. Dies ist eine von vielen Postkarten, die im Rahmen einer Protestaktion Ende November von Hebammen an Gesundheitsminister Jens Spahn geschickt wurde. Denn die Situation vieler Hebammen in Deutschland ist prekär, vor allem für die Freiberuflichen, die laut einer Studie des Bundesministeriums für Gesundheit einen Anteil von 70-80% ausmachen. Viele Hebammen gehen deshalb ihren Beruf auf. Die Gründe: Überlastung, Unterbezahlung, hohe Versicherungsbeiträge, Kreissaalschließungen. Das Nachsehen haben die Schwangeren. Sie müssen Angst haben, für die Vor- und Nachsorge keine Hebamme zu finden. Künftig soll die Hebammenausbildung auf Hochschulniveau angehoben werden. Ob dadurch der Notstand behoben werden kann, fraglich. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Schwanger, der Teststreifen positiv, das setzt Gefühle frei, nicht immer nur die besten. Bei manchen doch scheint das Glück unfassbar zu sein. Unsicherheit breitet sich dennoch aus, wie der sich verändernde Körper entwickeln wird, ob das Wachsende richtig wächst, die Geburt eine normale werden kann. Vieles muss geregelt, gekauft, organisiert werden, zum Beispiel auch eine Hebamme für die Vorsorge in der Schwangerschaft und die Nachsorge im Wochenbett. Corinna B., eine Hörerin unserer Sendung, hat uns zum heutigen Thema inspiriert und sich an uns gewendet. Sie wohnt in einer hessischen Stadt. Ihr Name bleibt anonym, weil der Arbeitgeber noch nicht weiß, dass sie schwanger ist. Sie hat ab der 6. Schwangerschaftswoche über 30 Hebammen angeschrieben und nur Absagen erhalten. Ich grüße Sie. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wie genau sind Sie vorgegangen?
Ja, zuerst habe ich mal im Internet recherchiert, was bei mir in der Umgebung für Hebammen tätig sind oder wo die tätig sind. Und dann habe ich gedacht, schreibe ich doch erstmal ein paar an hier in der Nähe. Und dann fing es schon relativ früh an, dass ich innerhalb von einem Tag dann schon die ersten Absagen bekommen habe. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann schreibe ich doch nochmal weiter aus. Und dann habe ich quasi fast 30 Hebammen gesucht aus dem Internet, habe mir eine Liste erstellt und habe die dann angeschrieben.
Und Sie hatten vermutlich den Eindruck, eine Hebamme mit der 6. Schwangerschaftswoche zu suchen, das sei noch ziemlich rechtzeitig, oder?
Genau, ich habe auch gefragt. Also ich habe geschrieben hier, ich bin neu, ich bin das erste Mal schwanger und habe keine Ahnung, wann man sich melden muss. Mir wurde aber geraten, so früh wie möglich. Und 6. Schwangerschaftswoche ist, ich finde, früher kann man es fast gar nicht wissen. Und teilweise wurden mir so Absagen gegeben, wie die Kapazitäten sind schon voll, wir haben keine Zeit. Und finde ich halt unerklärlich teilweise, aber gut.
Und Sie haben sich vermutlich immer wieder gesagt, reg dich nicht auf, weil Aufregen in der Schwangerschaft nicht gut fürs Kind ist.
Genau, das wird ja auch immer so gesagt. Man soll sich nicht aufregen, man soll ruhig bleiben. Ja, und dann fängt das schon an, wenn man nur Absagen bekommt, dann ist man natürlich enttäuscht und frustriert. Und ich weiß es nicht, also ich war schon ziemlich down, muss ich sagen, zwischenzeitlich.
Und die Antworten, Sie haben es gerade schon angesprochen, waren derart, dass die Frauen Ihnen gesagt haben, die Hebammen gesagt haben, wir sind überlastet, wir haben keine Zeit, so in etwa?
So in etwa, ja. Also viele hatten gesagt, wir haben keine Zeit. Viele haben auch gesagt, es ist jetzt natürlich in der Urlaubszeit, wo mein Kind kommen soll. Die hätten dann auch selber Urlaub geplant. Einige haben gesagt, sie haben sind selber schwanger. Also fallen sie auch aus als Hebamme. Aber die meisten haben wirklich gesagt, Kapazitäten, also kein Platz mehr frei. Und ich könnte mir überlegen, ob ich vielleicht nur die Vorsorge mache bei denen.
Das würde jetzt nicht unbedingt ausreichen. Es wird ein Sommerkind. Schauen wir nochmal auf die Belange. Für welche Belange haben Sie genau eine Hebamme jetzt gesucht?
Also mir war es wichtig, oder ist es wichtig, eine Hebamme zu suchen für die Nachsorge. Also weil ich glaube, wenn man ein Kind hat, dann hat man unheimlich viele Fragen, man ist unsicher, macht man alles richtig, mit dem Stillen wird es nicht überall klappen, habe ich gehört. Und dann möchte ich natürlich jemanden haben, den ich da um Rat und Tat mal fragen kann. Und das war mir wichtig, aber nichtsdestotrotz wollte ich natürlich auch gerne jemanden haben, der auch die Vorsorge macht. Also das heißt, ich würde ganz gerne beides, eigentlich alles, das komplette Programm machen. Mhm. Nur wurde mir meistens immer nur die Vorsorge angeboten. Dann. Also so Kurse, einer hat mir sogar einen Kurs auf Mallorca angeboten.
Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Schlechteste. Aber jetzt haben Sie mittlerweile eine gefunden. Wie sind Sie fündig geworden?
Ich habe dann, also nachdem ich diese 30 angeschrieben habe, da waren noch einige, die hatten keine E-Mail-Adresse angegeben oder keine Internetadresse, wo man hätte schreiben können. Und da habe ich dann angerufen. Und da habe ich dann eine am Telefon gehabt, die hat gesagt, ich könnte mal gerne vorbeikommen zum Vorstellen. Das macht sie ganz gerne, sich mal persönlich kennenlernen. Und das hat jetzt geklappt, Gott sei Dank.
Und was für ein emotionales Gefühl haben Sie zu ihr?
Also ich fand sie sehr, sehr sympathisch. Ich hab keine Erfahrung. Ich weiß nicht, worauf man da achten muss. Und ist es besser, eine strengere Hebamme zu haben, eine freundliche, sympathische zu haben? Und ich habe ein gutes Gefühl bei ihr jetzt, ja.
Aber Sie sind sich einfach noch ein bisschen unsicher, das höre ich daraus. Es gibt einen gesetzlichen Anspruch auf eine solche Versorgung, bei der Hebammen Mutter und Kind eben zu Hause besuchen. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für eine Hebamme, aber nur in einem relativ engen Rahmen. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht in der Beziehung?
Ja, also ich habe denen auch, also gesagt, auch in der Mail habe ich geschrieben, ich würde auch zusätzliche Kosten oder Fahrtkosten auch erstatten, wenn das jetzt nicht krankenkassenmäßig abgedeckt wird. Also ich würde dazu zahlen sogar. Also mir ist das mittlerweile echt egal, ich will nur gut betreut werden, muss ich sagen. Also
man muss vielleicht noch dazu sagen, dass die Kasse nur vorsieht oder die Hebamme nur 20 bis 40 Minuten kommt, ne?
Ja, und da weiß man halt auch nicht, ne? Wenn man jetzt, also ich habe ja keine andere Wahl. Ich habe jetzt eine gefunden bisher. Und ich weiß halt nicht, wie lange die dann bleiben. Manche springen sofort wieder auf und rennen raus und haben den nächsten Termin. Keine Ahnung. Also ich bin gespannt, wie es jetzt läuft.
Es ist Ihr erstes Kind. Haben Sie sich eigentlich schon überlegt, wann Sie damit beginnen werden, Kitas und Kindergärten anzuschreiben?
Ich denke, ich fange jetzt schon mal an, mich zu informieren bei der Stadt, ob man sich schon anmelden kann. Aber ich habe gehört, bei Kitas und Kindergärten, das geht erst, wenn das Kind da ist. Was ja auch Sinn macht, aber ich versuche mich schon mal zu informieren, ob man nicht irgendwie eine Vorliste hat oder Warteliste hat, weil ich denke, das gleiche Problem, wir werden dasselbe Problem dann haben mit Kitas und Kindertagesstätten.
Ist eine ganz schön anstrengende Zeit, ne? Habe ich ja so den Eindruck.
So viel zum Thema, wir sollen ruhig bleiben und entspannen und genießen. Ich renne eigentlich gerade nur hinter allem her. Ich lese viele Bücher, ich lese viele Websites über Elternzeit, Elterngeld, Kinder, Kitas. Das ist erstmal dieses Drumherum zu planen, ne? Nicht, dass man zu spät ist.
Corinna B., herzlichen Dank und Ihnen alles Gute. Mal ganz abgesehen von praktischen Tipps und hilfreichen Handreichungen, die eine Hebamme imstande ist zu leisten, geht es immer auch um die emotionale Zuwendung, um Empathie und das Gefühl, auch nach der Geburt im Wochenbett nicht ganz alleine mit dem Kind zu sein. Da ist jemand, der hilft, berührt, bewegt. Hadija Haruna hat diese Erfahrung gemacht.
Mein Sohn kam als ungeplanter Kaiserschnitt zur Welt. Verkehrt herum lag er als sogenannte Beckenendlage fast 6 Monate in meinem Bauch. Eine Spontangeburt, also normale Geburt, galt damit als Risiko. Aber weil mein Sohn seine Ankunft selbst entscheiden sollte, ließ ich den Zeitpunkt seiner Geburt ungeplant. Geplant war nur der Schnitt, der meine Bauchmuskeln vor 2 Jahren im April quer durchtrennte. Die Erfahrungen einer Geburt sind so vielfältig wie das, was Neumütter in der Zeit danach mit ihren Neugeborenen erleben. Nicht immer läuft bei der Geburt alles glatt. Hochglanzgeschichten mit wenig Schmerz und kurzer Dauer sind eher selten. Als Hebamme auch mal 30 Stunden an der Seite einer Gebärenden zu stehen, um sie zum richtigen Atmen zu ermahnen, um den Rücken zu massieren, bis das Baby da ist, ist harte Arbeit. Bei manchen Frauen steht am Ende ein Notkaiserschnitt, auf den keine Frau wirklich vorbereitet ist. Auch nicht auf die Wunden danach, die Geburtsverletzungen, deren Details ich mir erspare. So sind die einen Wunden körperlich, bei manchen danach auch seelisch. Nachvollziehbar, dass Frauen sich wünschen, versorgt zu sein und zur Ruhe kommen möchten. Es ist eine Zeit, in der Mütter verletzlich sind, in der Hebammen nicht nur ihre Kinder zur Welt bringen, sondern sie auch in den neuen Lebensabschnitt begleiten. Wochenbett nennt sich die Zeitspanne von der Geburt bis zur Rückbildung der sogenannten schwangerschafts- und geburtsbedingten Veränderungen. Typischerweise dauert sie 6 bis 8 Wochen. Wochenbettbetreuung ist ein wichtiger Bestandteil der Hebammenarbeit. Wie das Kind halten, wiegen, schaukeln. Auch der beste Geburtsvorbereitungskurs, wenn Eltern denn einen besucht haben, bereitet nur peripher auf das echte Leben mit einem so kleinen Menschen vor. Ein Baby, das seinen Bedürfnissen nur mit Schreien Ausdruck verleihen kann. Dann das Wickeln und Stillen, das nicht immer gleich klappt. Wie das Kind an die Brust anlegen, wie wunde Brustwarzen behandeln, ein Milchstau. Noch so eine Sache, über die Mütter Romane schreiben könnten. Stillsorgen. Die Liste an Fragen von Müttern nach einer Geburt ist lang. Hebammen haben Antworten. Sie sagen Müttern Dinge wie, vergesst nicht, euch Zeit für euch selbst zu nehmen. Sie nehmen Ängste und übersetzen alle Babyratgeber auf einmal. Sie kennen Kügelchen, Tees, Massagen und haben Tipps gegen ein Baby-Dauerproblem. Blähungen. Und sie haben ein Auge darauf, ob Eltern ihrer Situation gewachsen sind. Sie sind eine Art Frühwarnsystem und das kann wichtig sein. Noch mehr, wenn nicht alles glatt gelaufen ist während der Schwangerschaft, der Geburt oder danach. Bei der Mutter, aber auch beim Kind. Denn genau das sind die Themen, über die öffentlich wenig gesprochen wird. Unsicherheiten, Ängste, Näheprobleme, Krankheit. Bei der postnatalen Depression führt das freudige Ereignis in die Krise. Und was, wenn das Kind nicht gesund ist, zu früh kommt, wenn sich über den körperlichen Heilungsprozess Ängste um das Kind stülpen? In all diesen Situationen steht die Hebamme an der Seite der Mütter, berät und tröstet auch in der knappen Zeit, die sie hat. Und wenn das Verhältnis von Mutter und Hebamme stimmt, wächst dabei eine intensive Vertrauensbeziehung, die man nicht vergisst. So war es bei mir. Ich erinnere mich gut an meine Hebamme Katja. Sie war eine dieser empathischen Erscheinungen, sorgte sich um meine Kaiserschnittnarbe wie niemand sonst und fing meine Tränen auf. Wie ich sie gefunden habe, ich hatte einfach Glück. Auch ich habe viel telefoniert und das schon sehr früh, noch bevor ich wusste, ob mein Kind bei mir bleiben wird. Ich wusste vom Hebammenmangel und Katja zu finden war ein doppeltes Geschenk. Sie als Person und weil ich während der Schwangerschaft wie viele andere nicht die Angst haben musste, nach der Geburt alleine zu sein.
Und auch deshalb ist eine Hebamme so wichtig. Für die literarischen Schmuckstücke in dieser Sendung sind uns Briefe an Kinder eingefallen. Astrid Lindgren zum Beispiel, die einen Brief an ihren eben geborenen Sohn Lars schrieb. Sie, gerade 19, ledig, das Jahr 1926, ein Skandal. Auch deshalb brachte sie ihr Kind in Dänemark zur Welt, sonst hätte sie den Namen des Vaters nennen müssen, was sie nicht wollte. Aus finanzieller Not musste der Kleine 3 Jahre lang bei einer Pflegefamilie in Kopenhagen bleiben, während sie in Stockholm arbeitete. Nur hin und wieder konnte sie ihn besuchen.
Mein Sohn liegt in meinem Arm. Er ist eine so zarte kleine Last, man spürt sie fast gar nicht. Und doch wiegt sie schwerer als Erde und Himmel und Sterne und das ganze Sonnensystem. Wenn ich heute sterben müsste, so könnte ich die Erinnerung an diese holde kleine Last mit mir ins Paradies nehmen. Ich habe nicht vergebens gelebt. Mein Sohn liegt in meinem Arm. Er hat so kleine, kleine Hände. Die eine hat sich um meinen Zeigefinger geschlossen und ich wage nicht, mich zu rühren. Er liegt mit geschlossenen Augen da und bohrt seine Nase in meine Brust. Er hat schwarzes, flaumiges Haar und ich kann ihn atmen hören. Er ist ein Wunderwerk. Meine Liebe zu ihm tut fast weh. Vorhin hat mein Sohn ein bisschen geweint. Wie ein kläglich blökendes Zicklein gebärdet er sich, wenn er weint. Und ich ertrage es fast nicht. Mein kleines Vögelchen, wie soll ich dich schützen? Meine Arme schließen sich fester um dich. Sie haben auf dich gewartet, meine Arme. Sie waren von Anfang an dafür bestimmt, ein Nest für dich zu sein, du mein Vögelchen. In diesem Augenblick bist du ganz mein. Aber bald wirst du anfangen zu wachsen. Jeder Tag, der vergeht, wird dich ein kleines Stück weiter von mir wegführen. Nie mehr wirst du mir so nahe sein wie jetzt. Du bist mein, mein, mein. Mit deinem flaumigen Kopf und deinen zarten kleinen Fingern und deinem kläglichen Weinen und deinem Munde, der nach mir sucht. Du brauchst mich, denn du bist nur ein armes, kleines Kind, das auf die Erde gekommen ist und gar nicht ohne Mutter sein kann. Du weißt nicht einmal, was das für ein Ort ist, an den du gekommen bist. Und vielleicht klingt dein Weinen deshalb so verirrt. Hast du Angst, das Leben zu beginnen? Du weißt nicht, was dich erwartet? Soll ich es dir erzählen?
Brief an Lars von Astrid Lindgren. Sie hören den Tag in H2 Kultur. Der Titel der Sendung: Notstand bei der Geburtshilfe, Hebamme verzweifelt gesucht. Aber warum ist das eigentlich so schwierig, eine Hebamme zu finden? Beim Recherchieren sind wir auf eine Menge Gründe gestoßen. Zum Beispiel Überbelastung, Unterbezahlung, hohe Versicherungsbeiträge und Kreissaalschließungen. Andrea Bonhagen klärt uns auf, was das im Detail bedeutet.
Martina Klenk vom Landesverband Hessischer Hebammen erzählt, dass zum Beispiel an der Uniklinik in Gießen 5 Stellen für Hebammen nicht besetzt sind. Hebammen verzweifelt gesucht. Viele gehen aus dem Beruf raus. Die Wiesbadener Hebamme Andrea Vierlinger, die eine große Praxis hat, erzählt, dass ehemalige Kolleginnen jetzt Wolle verkaufen, Schafe hüten oder als Stewardess arbeiten. Es gibt viele Probleme. Das größte ist die Bezahlung. Eine Hebamme an einer Klinik verdient nach Tarif 2.350 Euro im Monat. Es sollte das Doppelte sein, sagt Martina Klenk vom Landesverband. 290 Euro zahlen die Krankenkassen einer Klinik zurzeit pro Geburt. Viele Hebammen, wie die Wiesbadenerin Judith Jeron, arbeiten nicht nur im Kreissaal. Für sie ist alles rund um die Geburt wichtig und so arbeiten sie Teilzeit in der Klinik und freiberuflich betreuen sie Mütter im Wochenbett. Dazu gehört Vorsorge oder mindestens ein Vorgespräch und dann die Nachsorge. Eine Stunde Wochenbettbetreuung wird mit 35 Euro brutto vergütet. Judith Jeron erzählt, dass davon nach allen Abzügen etwa 10 Euro bleiben. Das ist aus Sicht der Hebammen zu wenig. Wie viele Hebammen in Hessen fehlen, kann Martina Klenk nicht sagen. Aber sie kennt die Regionen, in denen es am schlimmsten ist. Nordhessen, Vogelsberg und Frankfurt. In der Großstadt spielen die hohen Mieten eine Rolle und die Unmöglichkeit, vor den Häusern der Mütter zu parken. Das hessische Sozialministerium hat eine Strukturanalyse in Auftrag gegeben. Sie soll im September fertig sein. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen stehen ganz aktuell ein Zukunftsprogramm Geburtshilfe und eine Beratung über ein hessisches Hebammengeld. Wie das aussehen könnte, ist noch offen. In Bayern gibt es so etwas bereits. Seit 5 Monaten können Hebammen dort einen Bonus von 1.000 Euro im Jahr beantragen, wenn sie mindestens 4 Geburten im Jahr betreuen. Im niedersächsischen Gifhorn musste eine Klinik im Dezember ihren Kreissaal für 5 Tage schließen. Es gab keine Hebammen. In Hessen, erzählt Klenk, werden zum Teil italienische Hebammen eingeflogen, um eine Versorgung sicherzustellen. Denn die Anwesenheit einer Hebamme bei einer Geburt ist Pflicht. Gifhorn sucht, wie zum Beispiel auch Gießen, dringend neue Hebammen und zahlt eine Prämie von 5.000 Euro. Das ist aus Hessen nicht bekannt. Aus der Not heraus geboren, organisieren sich die Hebammen zum Teil selbst. Manchmal helfen die Kommunen. Die Stadt Wiesbaden zahlt für 2018 und für dieses Jahr jeweils 30.000 Euro für eine offene Hebammensprechstunde. Dienstags und donnerstags. Ein Pilotprojekt. Dabei werden auch akute Notfallhausbesuche organisiert für Mütter ohne Hebamme. Martina Klenk vom Landesverband sieht das kritisch. Solche Provisorien würden viel zu schnell Gewohnheit. Sie fordert, dass die Krankenkassen die Pauschale für eine Geburt in der Klinik deutlich erhöhen und den Stundensatz für die Wochenbettbetreuung. Der Beruf Hebamme muss attraktiver werden, nur das hilft aus der Notlage.
Soweit die Situation in Hessen. Lieber Jens, wir müssen reden, steht auf einer Postkarte. Letzte Woche bin ich 620 Kilometer gefahren, habe 50 Stunden gearbeitet. Ich muss monatlich 8 Frauen betreuen, um mich und meine Familie zu finanzieren. Und ich musste 9 Schwangeren schon absagen, weil ich bis Sommer ausgebucht bin. Dies ist eine von sehr vielen Postkarten, die im Rahmen einer Protestaktion Ende November von Hebammen an Gesundheitsminister Jens Spahn geschickt wurden. Mittlerweile sind es über 1.000 Postkarten, die der liebe Jens erhalten haben müsste. Ob er sie alle gelesen hat? Wohl kaum. Aber ihm dürfte klarer geworden sein, dass Aktivistinnen es für dringend geboten halten, für das Image ihres Berufsstandes zu kämpfen, sowohl für die freiberuflichen Hebammen als auch für die, die im Kreissaal arbeiten. Emine Babatsch, Hebamme und eine der Initiatorinnen der Kampagne Lieber Jens. Guten Abend.
Guten Abend.
Hat Herr Spahn Ihnen schon persönlich geantwortet?
Nein, Herr Spahn persönlich überhaupt gar nicht. Wir haben es am Ende geschafft, einen Termin mit seinem Berater im Hebammenbereich, Herrn Becker, einen Termin zu vereinbaren.
Immerhin. Immer mehr freiberufliche Hebammen geben ja ihren Beruf auf. Nehmen Sie uns vielleicht einfach mal mit. Wie sieht ein normaler Tagesablauf einer freiberuflichen Hebamme aus?
Der kann sehr stark variieren. Also ich habe persönlich immer morgens meine telefonischen Sprechstunden gehabt, damit ich halt irgendwie eine Zeit hatte, in denen ich die Frauen zurückrufen konnte, die über den Tag verteilt ihre Nachrichten hinterlassen haben. Das heißt, so zwischen 8 und 9 hatte ich immer eine Zeit, wo ich telefoniert habe. Und dann bin ich eigentlich tatsächlich auch recht bald aus dem Haus und habe Frauen besucht und hatte immer in der Zwischenzeit mein Handy in der Hosentasche und habe darauf gewartet, dass vielleicht irgendeine meiner schwangeren Frauen, die jederzeit gebären könnte, mich angerufen hat. Und wenn das der Fall war, dann hieß es halt irgendwie tatsächlich, alle Frauen anzurufen, zu sagen, es tut mir leid, ich kann nicht zur Geburt zu fahren, die Frau zu betreuen und im Anschluss neue Termine mit den anderen Frauen zu vereinbaren. Und das kann teilweise können es Tage sein, die weitaus länger sind als 12, 13, 14 Stunden.
Das heißt, auch eine freiberufliche Hebamme ist in der Regel permanent im Einsatz, hat Wochenend- und Nachtbereitschaften, weil sich die Babys eben nicht an Arbeitszeiten halten.
Ja, schön ist immer, man sagt halt irgendwie, wir können unsere Termine zwar wunderbar planen und das große Problem, das wir haben, ist, dass Babys nicht nach Kalendern funktionieren. Die werden geboren, wann immer. Ich meine, man muss immer unterscheiden zwischen welche Angebote bieten, haben Hebammen halt. Und ich bin eine der Hebammen, die geburtshilflich tätig war. Ich habe Hausgeburten begleitet, ich habe Geburten im Krankenhaus begleitet und war zu jedem Zeitpunkt erreichbar für meine Frauen.
Eine Haftpflichtversicherung, das ist auch schon in der Sendung angesprochen worden, einer Hebamme beläuft sich auf ca. 8.000 Euro im Jahr. Das sind pro Monat, habe ich jetzt mal ausgerechnet, 650 Euro. Das muss man erst mal verdienen. Was kann eigentlich so eine Hebamme maximal rausholen?
Oh, das kommt ganz drauf an, wie wirtschaftlich effizient die Hebamme arbeitet. Es ist auch immer ein bisschen davon abhängig, wie die Hebammen selber organisiert sind. Also man ist tatsächlich, wenn man Geburten begleitet und diese 8.000 Euro Haftpflichtversicherung bezahlen muss, dann ist es tatsächlich so, dass man für die Frauen rufbereit ist und die Frauen selber einen Teil dieser Rufbereitschaftspauschalen, die Hebammen erheben, zu zahlen haben. Die Krankenkassen beteiligen sich daran, abhängig davon, welche Krankenkasse das ist, kann das variieren zwischen 100 bis 300 Euro, die Krankenkassen bezuschussen. Ich persönlich habe in der Vergangenheit immer etwa 750 Euro in Rechnung gestellt in den letzten Jahren. Das lag aber halt eben daran, dass von den 750 Euro man halt irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich 30% versteuern muss. Mhm. Dann ist man tatsächlich ja auch erreichbar für diese Frau. Das heißt, diese Frau hat über einen Zeitraum von 4 bis 5 Wochen eine Handynummer, die sie 24 Stunden rund um die Uhr jederzeit erreichen kann. Das heißt zwar, man arbeitet praktisch nicht, aber man hat im Grunde genommen seinen normalen Alltag um dieses Handy und um die Anrufe drumherum zu gestalten. Das heißt, die Leistung wird gezahlt und dann bleibt am Ende halt irgendwie wenig übrig, um davon halt irgendwie die Haftpflichtversicherung zu bezahlen. Das heißt, man muss eine bestimmte Zahl an Frauen betreuen, um die Haftpflichtversicherung am Ende zahlen zu können. Die Krankenkassen haben
Entschuldigung. Nee, machen Sie weiter, ich höre Ihnen zu.
Die Krankenkassen haben dann zwar, also der GKV, der gesetzliche Krankenkassenverband, hat dann zwar gesagt, sie bezuschussen das, indem Hebammen einen sogenannten Sicherstellungszuschlag bekommen, aber dieser Sicherstellungszuschlag, der beläuft sich im Jahr vielleicht auf 4.000 Euro. Das heißt, das deckt vielleicht gerade mal die Hälfte der Summe.
Schauen wir noch mal gemeinsam in den Kreissaal, sofern es ihn denn noch gibt. Viele Kliniken schließen ihre Geburtsabteilungen, weil man eben mit anderen Aufgaben in den Krankenhäusern schneller mehr Geld verdienen kann. Dazu kommen wir später in der Sendung noch. Und die Kreissäle, die übrig bleiben, leiden eben unter einer notorischen Überbelegung. Wie haben wir uns die Arbeit einer Hebamme im Kreissaal ungefähr vorzustellen?
Beschäftigt. Hebamme im Kreißsaal kann wirklich vielseitig arbeiten. Abhängig davon, ob es ein großer Kreißsaal ist oder ein kleiner Kreißsaal ist, kann es sein, dass Hebammen im Zweifelsfall mehrere gebärende Frauen gleichzeitig zu betreuen haben. Wir wissen, dass die sicherste Geburtshilfe, die wir anbieten können, ist eine 1-zu-1-Betreuung, weil es der Frau die Sicherheit gibt, dass sie betreut ist, weil Hebamme Frau im Zweifelsfall beruhigen kann. Wir wissen, dass diese Beruhigung einen enormen Einfluss hat auf auf den Geburtsverlauf, weil alles normaler verlaufen kann, die Frau zuversichtlicher ist, entsprechend entspannter ist. Und ich persönlich habe als Beleghebamme mit einem Krankenhaus zusammengearbeitet, was eines der kleinsten Krankenhäuser in Berlin ist. Und da gab es im Schnitt etwa eine Hebamme pro Schicht, die 3 Kreissäle zu versorgen hatte, aber gleichzeitig nicht nur die Schwangerenambulanz, sondern auch die gynäkologische Ambulanz zu versorgen hatte. Das heißt, wenn dann ein Notfall reinkam, hat sich die Hebamme im Zweifelsfall um 3 wartende Frauen gekümmert, um die Frau, die halt irgendwie gerade versorgt wurde, plus 3 Gebärende.
Da möchte man nicht schwanger
nicht
sein,
ehrlich
gesagt. Für
niemanden, nein.
Wir erreichen Sie gerade in England, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen die nicht ganz optimale Leitung. In England arbeiten Sie als Hebamme. Sind die Bedingungen dort bessere? Verdienen Sie da mehr Geld?
Ich verdiene nicht notwendigerweise mehr Geld, aber es bietet mir mehr Sicherheit. Ich komme zur Arbeit, ich bin genauso erreichbar wie in Deutschland auch, aber das englische System funktioniert ein bisschen anders. Das englische System gibt den Hebammen, die in der sogenannten NHS arbeiten, was unseren gesetzlichen Versicherungen vielleicht annähernd entsprechen könnte, eine Sicherheit, dass sie selber sich nicht zu kümmern haben. Das heißt, ich komme zur Arbeit, ich werde am Ende des Monats bezahlt, ich muss nicht nach der Arbeit noch nach Hause gehen und muss mich 4 Stunden an meine Rechnungen, an meine Dokumentation und an mein Qualitätsmanagement und an Rechnungen, Krankenkassen, Steuererklärungen und so weiter setzen, sondern wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause und wenn ich gerufen werde, muss ich höchstens zu einer Geburt, was der schöne Teil unserer Arbeit ist.
Emine Babac, haben Sie ganz herzlichen Dank und alles Gute. Emily, die Frau von Theodor Fontane, brachte 7 Kinder zur Welt. 3 starben im Säuglingsalter. Fontane hatte kein regelmäßiges Einkommen, zwischenzeitlich sogar keine feste Wohnung. Er arbeitete in London. Sie musste bei Verwandten unterkriechen, auch mit dem erstgeborenen Sohn George. Ihm schrieb Fontane einen Brief, den Brief an Georgchen, als der 5 Jahre alt war.
Hier im Gasthof zum Robin Roy schreibe ich dir dies, mein süßer Boy. Und wünsche, dass es am rechten Tag dich froh und munter treffen mag. Es sind nun 5 Jahre, dass deine Mama mich wissen ließ, du seiest da. Ich erinnere mich dessen, als sei es heut, und habe mich sehr über dich gefreut. Du warst nicht schön, weder fleischig noch rund, und hattest nur einen tüchtigen Mund, einen Mund, der ohne allen Spaß dir genau zwischen beiden Ohren saß. Doch sei dem allem wie ihm woll, wir waren ganz deines Ruhmes voll. Nur in einem schuf uns zu jener Zeit dein München doch Bedenklichkeit. Das machte, wir hatten selbst nicht satt und dachten, ach, wenn er Hunger hat, einen Hunger, der diesem Mund entspricht, so können wir ihn sättigen nicht, denn Mutters Vorrat ist sehr gering. Hilf, Himmel, es ist ein schlimmes Ding. Und der Himmel tat, was er immer tut. Er half, und alles wurde gut. Und wurde besser als in der Nacht, wo Gott dich schickte, wir je gedacht. Es fanden sich Milch und Meiersche Flaschen, Zuckerbiskuits davon zu naschen.
Theodor Fontane, Brief an Georgchen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Hierzulande werden Hebammen verzweifelt gesucht und nun kommt Druck aus Brüssel. Eine Leitlinie der Europäischen Union fordert alle 28 Mitgliedstaaten auf, bis Januar 2020, also in einem Jahr, die Geburtshilfe zu akademisieren. Gesundheitsminister Jens Spahn wird initiativ nicht, weil ihm das Wohl und Wehe der Hebammen so am Herzen läge, sondern weil er muss. Außerdem soll Schwangeren die Suche nach einer Hebamme durch ein neues Online-Register erleichtert werden. Was das im Einzelnen heißt, mit welchen Folgen und ob das mehr ist als Makulatur, das erklärt uns Sabine Müller.
Am 5. Mai 2018, es ist Welthebammentag und der neue Gesundheitsminister Jens Spahn ist gerade ein paar Wochen im Amt, da fällt die grüne Bundestagsfraktion ein vernichtendes Urteil. Spahn lässt Schwangere und Hebammen im Stich, schreibt sie auf ihrer Homepage. Die Bundesregierung plant nichts. Enttäuschung auch 2 Monate später, als Minister Spahn das Thema Geburtshilfe in seiner Rede zum Haushalt des Gesundheitsministeriums und den vielen anstehenden Herausforderungen nur ganz knapp am Rande erwähnt.
Da geht es um die Frage von Wartezeiten auf einen Termin beim Haus- oder beim Facharzt. Und die Notfallversorgung, die Frage von flächendeckenden Krankenhausstrukturen, Geburtshilfe.
Im Oktober wird Jens Spahn dann aktiv, kündigt Pläne an, die Hebammenausbildung zu akademisieren.
Hebammen helfen vielen Menschen ins Leben, jeden Tag. Dafür braucht es eine gute Ausbildung, theoretisch wie praktisch. Und deswegen wollen wir die Hebammenausbildung weiterentwickeln zu einem dualen Studium mit sehr starken Praxisanteilen, aber eben auch nochmal einem sehr, sehr starken fachlichen Anteil zusätzlich.
Das war überfällig, sagt die grüne Bundestagsabgeordnete Kirsten Kappert-Gonter.
Es ist EU-Recht, dass ab 2020 der Hebammenberuf in Europa akademisch sein soll. Deutschland ist da richtig hinterhergehinkt, hat das richtig verschlafen.
Im Gesundheitsministerium wird jetzt am Gesetzentwurf gearbeitet. Er soll so rechtzeitig kommen, dass das entsprechende Gesetz im Januar 2020 in Kraft treten kann, im Einklang mit den EU-Vorgaben. Kirsten Kappert-Gonter sagt, die genaue Ausgestaltung dieses Gesetzes werde entscheidend sein, damit beim Übergang in die duale Ausbildung nicht wertvolles Wissen von erfahrenen Hebammen in Kliniken, Praxen und Hebammenschulen verloren gehe. Anfang dieses Monats wurde dann bekannt, was Minister Spahn noch plant, um die Geburtshilfe in Deutschland zu stärken. In einem Eckpunktepapier stehen unter anderem diese Punkte. Über eine Online-Datenbank sollen schwangere Frauen in Zukunft leichter eine Hebamme in ihrer Nähe finden. Das Ministerium will verstärkt um ehemalige Hebammen werben, in den Beruf zurückzukehren. Und um den Beruf attraktiver zu machen, soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Hebammen verbessert werden, etwa durch Betreuung der Hebammenkinder rund um die Uhr in Kliniken. Außerdem ist eine Untersuchung zur Arbeitssituation der Hebammen geplant, um herauszufinden, wo es klemmt und was noch getan werden sollte. Letzteren Punkt halten die Grünen für ziemlich überflüssig, denn die Probleme seien doch bekannt. Es brauche bessere Bezahlung, bessere Schichtpläne und mehr Verantwortung für die Hebammen im Kreissaal. Aber insgesamt, bilanziert die grüne Gesundheitsexpertin Kirsten Kappert-Gonter, sei Minister Spahn auf dem richtigen Weg.
Endlich hat er verstanden, dass man für schwangere werdende Mütter und Hebammen was tun muss.
Und bei der Ausgestaltung der Pläne wollen die Abgeordneten Minister Spahn jetzt sehr genau auf die Finger schauen.
Also, wer in Deutschland künftig Hebamme werden will, der muss studieren. So sieht es eine EU-Richtlinie vor, die der Gesundheitsminister umsetzen muss. Statt in Hebammenschulen sollen Hebammen künftig in einem dualen Studium auf den Beruf vorbereitet werden. Das heißt, Vorlesungen und Seminare werden mit praktischer Arbeit verknüpft. Am Ende des Studiums steht dann ein Bachelorabschluss. Dr. Christiane Schwarz, Hebamme und Universitätsprofessorin in der Hebammenwissenschaft an der Universität Lübeck. Guten Abend.
Guten Abend.
Warum ist eine Akademisierung dieses Berufs offenbar notwendig geworden?
Aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Einmal haben wir ein anderes Anspruchsprofil an Hebammen, als wir es noch vor 10 oder 20 Jahren hatten. Unsere Arbeit ist komplexer geworden, die Ansprüche sind komplexer. Wir arbeiten in allen Sektoren und wir arbeiten eigenverantwortlich. Der andere Grund ist, dass wir international anschlussfähig bleiben müssen. Und wir sind ja tatsächlich das letzte Land in der EU, die noch nicht ihre Ausbildung auf ein Studium umgestellt hatten. Es wird Zeit, dass wir da mitziehen, um unsere Absolventin auch anschlussfähig in Europa und außerhalb Europas zu halten.
Können Sie vielleicht noch etwas zu der Arbeit sagen, warum die Arbeit komplexer geworden ist? Was ist da komplexer geworden?
Komplexer geworden sind die Ansprüche der Familien, die wir betreuen, sicherlich. Das reicht nicht mehr einfach nur eine Beratung über die Nabelpflege zu machen, sondern die Beratung muss fundiert sein, die muss wissenschaftlich begründbar sein, es müssen Alternativen aufgezeigt werden. Die Leute sind extrem gut informiert und sie erwarten mit Recht, dass die Hebammen eine ganz solide, auch wissenschaftlich fundierte Ausbildung mitbringen, um das in die Beratung einzubringen. Der andere Grund ist, dass tatsächlich die Aufgaben, mit denen wir konfrontiert sind, komplexer sind. Wir haben ganz unterschiedliche Familienmuster, verschiedene Familienmodelle. Wir haben nicht mehr nur ein homogenes Klientel hier aus unkompliziert Familien auf dem Lande, sondern wir haben gerade in den Städten ungeheuer große Vielfalt von Betreuungssituationen und wir haben auch medizinisch komplexere Situationen, dadurch, dass mehr ältere Frauen Kinder kriegen, dass wir viele Mehrlingsgeburten haben, dass Frauen mit Grunderkrankungen schwanger werden und Kinder kriegen, die betreut werden müssen, interprofessionell, und auch darauf müssen wir die Hebammen vorbereiten. Das ist ja ein großer Vorteil des Studiums, gerade an den medizinischen Fakultäten, dass wir interprofessionell bereits ausbilden. Wir studieren gemeinsam mit den anderen Berufsgruppen.
Sie selbst haben im Ausland als Hebamme gearbeitet. Können deutsche Hebammen, Sie haben es schon anklingen lassen, auf dem europäischen Arbeitsmarkt in ihrer derzeitigen Ausbildung eigentlich überhaupt noch mithalten?
Mit der praktischen Ausbildung können sie sicher mithalten. Wir haben eine sehr umfangreiche praktische Ausbildung, aber mit der theoretischen Ausbildung in der schulischen Ausprägung, die wir jetzt haben, haben sie tatsächlich Schwierigkeiten, weil das wissenschaftliche Grundverständnis nicht Teil des Curriculums ist, des normalen schulischen Curriculums. Ich will es jetzt nicht abwerten. Wir haben auch eine wirklich gute Ausbildung gehabt in Deutschland, aber es ist nicht so umfassend und sie ist nicht so kritisch vor allen Dingen. Also was wir nicht gelehrt haben in den Schulen ist, kritisch zu hinterfragen, was wir tun und sich immer wieder neues Wissen selber zu erarbeiten.
Das Studium ist ein duales, das heißt, es verbindet Vorlesungen und Seminare mit praktischer Arbeit. Was passiert da genau? Was sind die Inhalte dieses Studiums?
Die Inhalte sind natürlich alle Inhalte aus Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, aus Medizin, aus Recht, aus all diesen angrenzenden Wissenschaften. Und das ist tatsächlich so, dass das erweitert ist im Vergleich zu der schulischen Ausbildung, dadurch, dass wir ein wissenschaftliches Verständnis fördern und alle Inhalte, die wir lehren und auch alle Inhalte, die praktisch umgesetzt werden in den Ausbildungen, immer wieder verknüpft werden mit dem theoretischen Wissenshintergrund, mit Fragestellungen. Wir ermutigen auch, eigene Fragestellungen zu entwickeln und die entsprechend zu bearbeiten.
Es gibt ja jetzt schon Hebammenkreissäle, wo die Ärzte eben, ich sag mal, nur noch zur Geburt geholt werden. Wird die Rolle des Arztes eigentlich oder der Ärztin durch diese Aufwertung des Hebammenberufs noch mehr in den Hintergrund treten?
Nein, die Rolle wird nicht in den Hintergrund treten, die wird nur trennschärfer. Ich sag mal, im Vergleich zum Ausland ist es so, dass wir ein bisschen großzügig mit unseren Ressourcen umgehen. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir hochqualifizierte Fachärzte neben ganz normale Frauen stellen, die ganz normal ihre Kinder kriegen, dann ist es tatsächlich, sagen wir mal, ein bisschen am Bedarf vorbei. Hebammen sind dafür ausgebildet, physiologische Geburten zu betreuen und zu erkennen, wenn sie jemand zuziehen müssen mit einem anderen fachlichen Hintergrund. Und die Ressourcen, die wir haben, sind super ausgebildete Ärzte, die wunderbar mit Geburtsmedizin betreiben können, aber die im Prinzip nicht 8 Stunden am Kreißbett geparkt werden, um mit einer Frau Wehen zu veratmen. Das wäre tatsächlich eine Verschwendung.
Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie und auch der damit verbundenen Akademisierung braucht es natürlich mehr Plätze an den Hochschulen für die Ausbildung des Hebammenberufs. Schon in einem Jahr muss die Richtlinie umgesetzt sein. Gibt es denn eigentlich genügend Plätze an den Hochschulen, die dieser Anforderung Rechnung tragen?
Es gibt im Moment noch nicht genügend Plätze an den Hochschulen und es gibt vor allen Dingen auch nicht genügend Lehrpersonal an den Hochschulen. Und es ist allerhöchste Zeit. Wir haben leider 10 Jahre die Entwicklung verschlafen. Das, was jetzt hier gerade passiert, ist überhaupt nicht überraschend. Das wussten wir schon lange, dass das kommt. Österreich und die Schweiz zum Beispiel haben 2012 bereits sämtliche Hebammenschulen abgeschafft und nur noch akademisch ausgebildet. Und wir wussten das in Deutschland genauso. Wir haben nur einfach die Augen zugemacht und es ausgesessen. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir das schleunigst nachholen. Und da wird es natürlich eine Übergangszeit geben müssen mit Übergangsregelungen.
Einige werden ja immer noch an den Hebammenschulen ausgebildet. Machen die sich dann irgendwann gegenseitig Konkurrenz? Also diejenigen, die dann ein akademisches Studium haben, mit denen, die an der Hebammenschule ausgebildet sind?
Nein, Konkurrenz werden die sich nicht machen. Und es wird auch keine Hebamme ausgeschlossen, die keinen Bachelorabschluss hat. Es ist tatsächlich so, dass jede selbst entscheidet, wie und ob sie sich weiterbildet, solange bis tatsächlich diejenigen, die jetzt neu in die Ausbildung gehen, dann gar keine andere Option mehr finden. Aber solange es Hebammenschulen gibt und es eine staatliche Ausbildung ist, die angeboten wird, werden die Hebammen mit diesem Abschluss auch arbeiten können. Ob sich irgendwann mal später die Gehälter unterscheiden oder auch die Aufgaben in den Kliniken zum Beispiel, das kann natürlich sein, aber das ist sicher keine politische Entscheidung.
Das hätte ich nämlich gedacht, jemand, der besser ausgebildet ist, müsste eigentlich dann auch besser bezahlt werden und von daher gibt es natürlich dann schon eine Konkurrenz. Ne?
Wenn man ein Gehalt verhandelt, ist das sicher was, was man mit argumentieren kann. Das würde ich auch angemessen finden.
Wir haben in der Sendung vom Mangel an Hebammen berichtet und von steigenden Geburten. Da entsteht eine Diskrepanz. Kann diese Akademisierung des Berufs den Mangel denn eigentlich wirklich wettmachen?
Mangel wegmachen, ich glaube, es ist ein wirklich komplexes Problem und da gibt es mehrere Stellschrauben und eine der Stellschrauben ist, dass der Beruf nicht so attraktiv ist, wie er sein könnte, weil es einfach eine Bildungssackgasse ist. Es ist ein typischer Frauenberuf und ein typischer Beruf, wo Frauen über Jahrzehnte, über Generationen klein gehalten wurden, weil sie eben nicht die Möglichkeit hatten zu studieren und in dem Moment, wo es jetzt möglich ist zu sagen, ich kann mich auch in diesem Beruf verwirklichen, ich liebe diesen Beruf, aber es ist auch möglich, mich weiterzuentwickeln, das zu vertiefen, meine Arbeitsfelder zu vertiefen, ist der natürlich sehr viel attraktiver, möglicherweise auch, weil die Perspektive einer besseren Bezahlung damit hintersteht. Also von daher werden wir mittelbar mit dem Hebammenmangel, sagen wir mal, werden wir da positive Aspekte reinbringen, aber es ist wirklich nur eine kleine Stellschraube in dem ganz großen, komplexen Problem von Struktur, von Bezahlung, von Arbeitsbedingungen, von Ökonomisierung, mit falschen Anreizen. Also das kommt alles dazu. Das können wir mit der Akademisierung alleine sicher nicht kompensieren.
Professor Dr. Christiane Schwarz, Professorin für Hebammenwissenschaft an der Universität Lübeck. Und jetzt nochmal eine Ode an das Kind von Albrecht Goos.
Klein ist, mein Kind, dein erster Schritt. Klein wird dein letzter sein. Den ersten gehen Vater und Mutter mit, den letzten gehst du allein. Sei's um ein Jahr, dann gehst du, Kind, viel Schritte unbewacht. Wer weiß, was das dann für Schritte sind, im Licht und in der Nacht. Geh kühnen Schritt, tu tapferen Tritt. Groß ist die Welt und dein. Wir werden, mein Kind, nach dem letzten Schritt wieder beisammen sein.
H2, der Tag. In Deutschland mangelt es an Hebammen und Geburtspflegern. Sie kämpfen mit schwierigen Arbeitsbedingungen und verwalten einen Mangel. In den USA dagegen sind Hebammen nach der Geburt im System erst gar nicht vorgesehen. Wenn es keinerlei Komplikationen gibt und Mutter und Kind gesund sind, werden Eltern mit dem Neugeborenen schon kurz nach der Geburt aus dem Krankenhaus wieder nach Hause geschickt und sich selbst überlassen. Ein Zustand, den viele Eltern völlig hilflos zurücklässt. Aus Washington, Martina Butler.
Kip und seine Frau haben vor 3 Jahren ihren ersten Sohn bekommen. Im Krankenhaus. Als sie kurz nach der Geburt nach Hause kommen, sind die 3 auf sich gestellt. Hier ist ihr Baby, viel Glück. So erinnert sich Kip, wurden sie auf den Weg in ihr neues Leben geschickt. Google war einer ihrer besten Ratgeber, wenn sie sich gefragt haben, ob sie alles richtig machen im Umgang mit dem Baby. Oft packen in den USA Großeltern und Freunde nach der Geburt zu. Hebammen sind eher die Ausnahme als die Regel, um Familien mit Neugeborenen zu begleiten. Nur rund 8% aller Geburten in den USA werden von einer Hebamme betreut. Susan Stone, Präsidentin des American College of Nurse Midwives, erklärt, warum die Zahl so niedrig ist.
We have close to 98% of our births happening in hospital.
Fast 98% aller Geburten werden in Krankenhäusern durchgeführt. Es gibt einen wachsenden Trend, dass Frauen Hausgeburten wollen, aber das ist immer noch ein sehr geringer Anteil. Die meisten Geburten, die Hebammen betreuen, sind im Krankenhaus.
That is still a very small percentage of the births. So therefore most of these births that are attended by midwives are in hospital.
Viele Geburten sind Kaiserschnitte in den USA. Insgesamt gibt es 15.000 praktizierende Hebammen. Sie unterscheiden sich in 3 Gruppen je nach Ausbildung. Die meisten aller Hebammen sind sogenannte Certified Nurse Midwives. Sie haben ein Studium mit einem Masterabschluss im medizinischen Bereich. In den USA muss man zur Uni gehen, einen Abschluss machen und sich dann lizenzieren lassen. In Alabama, einem Bundesstaat, der fast doppelt so groß ist wie Bayern, arbeiten nur 19 dieser zertifizierten Hebammen. Bis 2016 war es beispielsweise in Alabama noch illegal, als Hebamme bei einer Hausgeburt zu helfen. Hier haben im Geheimen häufig Hebammen geholfen, die über keinen Uni-Abschluss verfügen. Sie haben eine Zulassung, für die sie nachweisen müssen, dass sie beispielsweise eine Hebammenschule besucht haben oder über Kenntnisse und Erfahrungen in dem Beruf verfügen. In Alabama reichte das bis vor kurzem aber nicht aus. Im Geheimen haben viele trotzdem geholfen, erzählt Chantal Norris bei NPR.
And it was very under the radar, you know, it was very hush hush.
Dabei ist Alabama ein ländlicher Bundesstaat im Süden der USA. Nur 17 von 54 ländlichen Bezirken haben überhaupt noch Geburtsabteilungen in den Krankenhäusern. Viele wurden in den letzten Jahrzehnten geschlossen, um Kosten zu sparen. Manche Schwangere müssen stundenlang fahren, um zu einem Krankenhaus zu kommen und ihr Kind auf die Welt zu bringen. Oder sie haben Hilfe von einer mutigen Hebamme für ihre Hausgeburt gesucht. Das war alles im Geheimen. Es wurden keine Namen genannt. Man hat ein Rauchsignal gesendet und gehofft, dass die Hebamme es mitbekommt. Man konnte dafür ins Gefängnis kommen. Susan Stone beobachtet, dass sich gerade etwas in den USA ändert. Dass Hebammen mehr Unterstützung bekommen.
So we're just starting to see the number of midwives increasing.
Wir sehen, dass die Zahl der Hebammen steigt. Wir haben zu viele Kaiserschnitte und die steigende Zahl an Müttersterblichkeit zeigt uns, dass wir etwas ändern müssen. Deshalb gibt es mehr Unterstützung für Hebammen und wir sehen, dass sich etwas tut. Die Familien sind nicht mehr daran gewöhnt, dass es eine Hebamme gibt und die sie auch nach der Geburt zu Hause noch begleitet. Kip und seine Frau erwarten im April ihr 2. Kind. Auch wenn es in Washington Hebammen gibt, haben sie sich dagegen entschieden.
Wir haben darüber nachgedacht, eine Hebamme zu haben und haben uns da informiert. Aber das, was in den Krankenhäusern angeboten wird, passt für uns nicht. Und ganz ehrlich, das ist doch nicht die Regel, dass man in den USA eine Hebamme hat.
Vor rund 100 Jahren wurden noch gut 60% der Geburten in den USA von Hebammen begleitet. Der Weg zurück zu diesen Zahlen ist ein weiter. Und bis dahin sind Krankenhäuser, Google und Großeltern Wegbegleiter in ein neues Leben.
Ein Zustandsbericht aus den USA, der wieder einmal zeigt, schlimmer geht's immer. Wir wechseln noch einmal die Perspektive und kehren vor der eigenen Haustür weiter. Hier werden immer mehr Kinder geboren, die Zahl der Hebammen und Geburtskliniken aber sinkt. Tausende Schwangere suchen vergebens eine Betreuerin für die Vor- und die Nachsorge und in vielen Regionen werden die Kreissäle geschlossen. Der Hebammenverband listet in seiner Landkarte der Kreissaar Schließungen für die vergangenen 4 Jahre 85 geschlossene oder von Schließung bedrohte Kreissäle auf. Damit ist seit Anfang der 90er Jahre die Zahl der Kreissäle in Deutschland um etwa 40% zurückgegangen. Nina Knape, Professorin für Hebammenwissenschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen im Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Ist Gesundheitshilfe in der Klinik ökonomisch unrentabel?
Das hängt immer so ein bisschen von der Größe der geburtshilflichen Abteilung ab. Also Schätzungen zufolge wird gesagt, dass Abteilungen mit weniger als 600 Geburten nicht mehr rentabel seien. Vielleicht muss man da so ein bisschen etwas zum Finanzierungshintergrund erklären. Es gibt ja für jede Geburt in Deutschland, je nachdem, ob sie mit oder ohne Komplikationen verläuft, eine bestimmte Fallpauschale, also einen bestimmten Eurobetrag von der Krankenkasse. Und das ist, glaube ich, eines der Probleme, die wir im Moment haben. Diese Krankenhäuser müssen also nach einem im ökonomischen Wettbewerb bestehen und unterliegen dann einfach auch marktwirtschaftlichen Prinzipien. Das heißt, jedes Krankenhaus muss zumindest die berühmte schwarze Null vorweisen oder privatwirtschaftlich geführte Häuser sogar einen Gewinn.
Heißt das denn aber, dass zum Beispiel eine Leber zu operieren oder was auch immer dem Krankenhaus finanziell mehr bringt, als Kreissäle vorzuhalten, damit die Frauen unter qualitativen, hochwertigen Bedingungen ihre Kinder zur Welt bringen können?
Also ich bin jetzt ja weder Internistin noch Chirurgin, deswegen kann ich jetzt zu den Details einer Leber-OP wenig sagen. Und ich finde, da muss man auch immer ganz genau hinschauen. Was wir natürlich haben, ist die hohen Vorhaltekosten in einem Kreißsaal. Also ein Kreißsaal, der muss rund um die Uhr laufen. Das geburtshilfliche Team muss rund um die Uhr bereitstehen für die Geburt. Und das macht natürlich Personalkosten aus, die auch erstmal über die Fallpauschalen wieder reingespielt werden müssen. Also die Ökonomen sprechen da ja immer sehr gerne von dem sogenannten Break-Even-Point der Gewinnschwelle. Wir haben also eine Ökonomisierung einfach von Gesundheitsleistungen, die ja eigentlich streng genommen der Daseinsvorsorge dienen sollen. Und es ist jetzt eine Leber-OP, kann unter Umständen viel höheren Aufwand bedeuten als eine Geburt. Wie gesagt, das mag ich fachlich nicht beurteilen. Und die Krankenhäuser bekommen einen durchschnittlichen Aufwand im Grunde erstattet.
Aber wenn ein... Pardon?
Ja.
Sagen Sie? Ja, gut, dann mache ich. Aber wenn ein Kaiserschnitt vorgenommen wird, dann gibt es ja immer mehr Geld. Hat die Zahl der Kaiserschnitte zugenommen?
Die Zahl der Kaiserschnitte stagniert glücklicherweise in den letzten Jahren. Sie ist immer noch viel zu hoch in Deutschland, aber wir liegen jetzt so um die 30%. Die werden nicht weiter gesteigert im Moment. Es gab eine Steigerung, als dieses Fallpauschalensystem, sag ich noch mal, noch nicht ganz so ausgereift war und man nicht zwischen geplanten und ungeplanten Kaiserschnitten unterschieden hat. Und auch ein Kaiserschnitt kostet natürlich, was Anästhesiepersonal, OP, Operateure betrifft, deutlich mehr Geld. Deswegen ist natürlich der Kaiserschnitt jetzt, was die Kostenerstattung betrifft, nicht unbedingt vergleichbar mit einer normalen Geburt.
Warum schließen so viele Kreißsäle?
Ja, das ist zum einen das, was ich eingangs schon erwähnte, die Gewinnschwelle. Also wenn Kreißsäle sehr klein sind in ländlichen Regionen, dort, wo sie eigentlich unbedingt gebraucht werden, dann lohnt es sich oftmals tatsächlich nicht, diese Geburtshilfe anzubieten. Es gibt Sicherstellungszuschläge, die mittlerweile gewährt werden, aber auch da sind die Qualitätskriterien so hoch gesetzt, dass es nur auf ganz wenige Kreißsäle in den ländlichen Regionen überhaupt zutreffen würde. Und dann haben wir natürlich nicht nur die Hebammen, die Freiberuflerinnen haben das Problem mit den Haftpflichtprämien. Das trifft genauso auch auf Kliniken zu und auch auf Belegärzte, also die, die eventuell freiberuflich in kleinen Kliniken die Geburtshilfe leisten. Und das dritte Problem, was wir haben, ist der Fachkräftemangel, also sowohl bei Fachärztinnen als auch bei den Hebammen. Und da sind wir dann bei dem Thema Arbeitsbelastung und Ausgestaltung der Arbeitsformen und Arbeitsplätze in den Kliniken.
Lassen Sie uns bei den Hebammen nochmal bleiben. Warum verlassen so viele Hebammen die Krankenhäuser?
Also zurzeit wissen wir, dass ungefähr 72% der Hebammen in Teilzeit arbeiten. Da hat ja jetzt Herr Spahn mit dem Eckpunktepapier auch den Vorschlag gemacht, typisch weibliche Erwerbsbiografien, da muss was in der Kinderbetreuung getan werden. Ich schätze das ein bisschen anders ein, weil ich denke, die Arbeitsbelastung ist ein ganz wichtiger Punkt, warum Hebammen weniger oder gar nicht mehr in den Kreißsälen arbeiten wollen. Und das hat wieder was mit diesen marktwirtschaftlichen Prinzipien zu tun, die ich eingangs erwähnt habe. Aber vielleicht auch ganz wichtig, in einem Kreißsaal, in einer Klinik wird nach einem biomedizinischen Modell überwiegend gearbeitet. Das heißt, es geht ganz viel um die Überwachung der Gebärenden und des Kindes mit technischen Mitteln. Also es geht eigentlich darum, dass Mutter und Kind physisch gesund aus einer Geburt hervorgehen sollen. Und das ist für viele Hebammen von ihrem Verständnis gar nicht ausreichend für die Hebammenarbeit, weil sie auch die psychosoziale Unterstützung als ganz wichtig ansehen. Also es geht eigentlich darum, dass im Idealfall, wenn es richtig gut läuft, die Hebamme mal eine Art anwaltschaftliche Vertretung der Gebärenden sein soll. Wir sprechen da von frauzentrierter Betreuung. Das heißt, die Frauen benötigen Kontinuität, sie brauchen eine gewisse Form von Wahlfreiheit in dem, was dort mit ihr im Kreißsaal passieren soll oder nicht passieren soll und auch das Gefühl, persönliche Kontrolle zu behalten während der Geburt. Und wenn wir das nicht leisten können im Kreißsaal, weil einfach die Betreuungsschlüssel zu schlecht sind, dann besteht zum einen natürlich für die Frauen, und das ist natürlich das Schlimmste von allem, die Gefahr für Geburtstraumata. Aber auch diese Hebammen sind in einem ständigen Spagat oder Widerspruch, ob sie jetzt dieser Institution und den ökonomischen Bedingungen dort entsprechen sollen oder ob sie die Frau vertreten. Und ich schätze das so ein, dass sich viele Hebammen einfach diesem Dilemma entziehen, weil sie frustriert sind oder Burnout-Gefahr besteht, Cool-out, von dem wir mittlerweile auch schon sprechen, oder im ganz ernsten Fall sogar Sekundärtraumatisierung.
Lassen Sie uns am Ende unserer Sendung noch mal ganz kurz darauf schauen, dass jeder Frau eine Hebamme während der Schwangerschaft zusteht. Das heißt, es handelt sich hier um eine staatliche Fürsorgepflicht. Auf der anderen Seite wird ein Mangel beklagt. Das lässt sich schwer miteinander vereinbaren. Was muss sich politisch tun? Welche Maßnahmen sind Ihrer Auffassung nach besonders wichtig und wirksam, um diesen Mangel zu beheben?
Also ich denke, ganz grundsätzlich müssen wir uns als Gesellschaft bewusst machen, dass wir begrenzte Ressourcen haben. Das ist egal, in welchem Bereich, so ob im Bildungsbereich oder in der Gesundheit. Und wir müssen uns überlegen, wie wollen wir damit umgehen. Und da fehlt, finde ich, eine breite kritische Diskussion, ob der Gesundheitsbereich jetzt ein Element der Daseinsvorsorge sein soll, für den der Staat zu sorgen hat, und wie das gleichzeitig mit marktwirtschaftlichen Prinzipien, mit Privatisierung von Krankenhäusern einhergehen soll. Um denen entgegenzuwirken, wäre was eine Sache, die Politik sicherlich machen sollte, ist, über gesetzliche Mindestpersonalmengen da nachzudenken und auch valide Personalbemessungsinstrumente einzusetzen, um wirklich zu sagen, wir wissen wissenschaftlich, eine 1:1-Betreuung führt zu einem besseren Geburtsergebnis und auch zu einem besseren Geburtserlebnis, also muss dieses Personal eingesetzt und vorgehalten werden. Und das andere ist auch, interventionsarme Geburtshilfe zu fördern. Wir haben strukturell eine Unterversorgung, also was Kreißsäle im ländlichen Raum oder die Hebammenversorgung betrifft. Und auf der anderen Seite haben wir eine Überversorgung, dass wir im Grunde nicht wissenschaftliche Interventionen oder nicht mehr wissenschaftlich gesicherte Interventionen in den Kreißsälen weiter tradiert durchführen oder am Leben erhalten, also die Überwachung der kindlichen Herztöne dauerhaft zum Beispiel. Das wissen wir, es ist nicht notwendig, es führt zu keinem besseren Ergebnis. Es wird trotzdem gemacht und das ist personalintensiv.
Nina Knabe, Professorin für Hebammenwissenschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Ich danke Ihnen herzlich. Das sagte uns Corinna B., die werdende Mutter, der wir die heutige Sendung zu verdanken haben, weil sie über 30 Hebammen anschrieb und nur Absagen bekam. Wir sollen Kinder bekommen, aber man bekommt nur Steine in den Weg gelegt. Das wollten wir heute loswerden in unserem Tag über den Notstand bei der Geburtshilfe und über die verzweifelte Suche nach einer Hebamme. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Morgen sind wir wieder für Sie da.